Ich möchte dich noch einladen heute für morgen. Morgen haben wir ja eine gute Zeit. Das Thema wird sein, Gott kreuzt unseren Lebensweg. Weißt du, wir sind manchmal gar nicht gefasst und plötzlich, es begab sich, es passiert etwas und geschieht etwas. Gott kreuzt unseren Weg. Jesus hat öfter so Trauerzüge unterbrochen und hat gesagt, Frau, weine nicht. Oder der Lazarus, er kam da und die Schwestern weinten, Martha und Maria, und dann war er so berührt und so ergriffen und er geht zum Grab und weckt den Lazarus auf. Tolle Zeit, ha? Das würde ich auch mir wünschen. So, gestern habe ich meine Frau zu Grabe getragen und ich bin eigentlich dankbar und getrost. Sie feiert oben jetzt und sie jubiliert und wir müssen hier unten kämpfen und unten arbeiten, uns abstrampeln, ja. Aber ich weiß, die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch übers Grab zusammen, wie auch immer ist. Die drüben sind, die nehmen teil an unserem Kampf, die ermutigen uns. Die Bibel sagt, wir haben eine Wolke von Zeugen, die umgeben uns und sagen, gib ihm, mach weiter und resigniere nicht, sei nicht frustriert, sei nicht traurig, sei nicht depressiv. Kommenden Mittwoch wird das Thema sein, in der Gegenwart Jesu ist Heilung. So, das sind die Themen und heute möchte ich über die Heimat sprechen, das Zuhause, das. Diese Welt ist nicht mein Heim. Vielleicht bist du schockiert, wenn ich sage, weißt du, wir haben uns schon so gemütlich eingerichtet. Und wie oft haben wir uns im Leben so gemütlich eingerichtet. Und wir denken, das ist das, hier bleibe ich für immer und ewig. Und dann müssen wir trotzdem plötzlich aufbrechen, durch welche Nöte und Katastrophen oder wie auch immer. Ich denke nur an ein Ehepaar, der Sturm Katrina war. Und die haben ganz frisch davor, einige Monate zuvor, haben sie ein Häuschen gekauft in New Orleans. Und plötzlich sagt der Heilige Geist zu dem Ehepaar, verkauft euer Haus und zieht so schnell wie möglich weg. Und dann kam der Sturm Katrina und das alles wurde verwüstet, verstehst du? Und die Frau war ganz aufgeregt und sagte, das, wo wir uns eingerichtet haben, wo es alles so schön ist und wir haben so einen schönen Blick aufs Meer, das muss man wegziehen. Ja, der Herr hat gesagt und die waren froh, dass sie verkauft haben und sie wurden verschont. So, weißt du, wir können uns hier gemütlich in dieser Welt einrichten und plötzlich müssen wir weg. Werden wir abgerufen, was auch immer ist, eine Berufung bekommen wir, jetzt gehst du in die Mission oder jetzt machst du dies und jenes. Und wo immer wir gehen, und ich habe eines festgestellt, wir sind nicht zu Hause, auch wenn wir geboren sind. Ich denke nur an meine Zeit, als ich in Memel, also Litauen war, ich komme ja von dort, da bin ich fast jeden Abend am Kurischen Haff hingefahren und den Sonnenuntergang miterleben, so ein Stück Heimat. Dort bin ich oft gewesen, der Vogelwarte, Vögel beringt, in den Schulferien und so vieles Schöne miterlebt. Aber das ist nicht die Heimat, dann plötzlich bist du so weg, weit weg, dann bist du in Deutschland, dann bist du hier rumgezogen und dann ja, Heilbronn und Stuttgart. Wir sind nirgendwo zu Hause. Wir sind Ausländer fast überall. Ausländer fast überall. Es geht immer Richtung Ewigkeit, von dort kommen wir und dorthin gehen wir auch, ob es einem passt oder nicht. Die Weisen sagen, ein Mann ohne Heim ist kein Mann. Und deshalb, ich möchte hier einsteigen, wir brauchen eine Heimat. Wo ist meine Heimat? Und darüber wollen wir uns Gedanken machen. Um meine Botschaft zu verstehen, was mir heute auf dem Herzen gelegt worden ist, und ich möchte einfach weit rausholen, ich möchte von der himmlischen Heimat sprechen. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilande mein, heißt es einmal. Und dann singen wir weiter im Chorus, oh nein, ich werde kein Fremdling dort sein, denn ich kenne den Heiland schon so gut. Oh nein, ich werde kein Ausländer sein, kein Flüchtling sein, kein Vertriebener sein oder ein Suchender, was auch immer sein. Doch wo ist diese Heimat? Wie erfinde ich diese Heimat? Wie komme ich zu dieser Heimat? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Ich will zuerst erklären, was die irdische Heimat ist. Und es ist so wichtig, dass du eine irdische Heimat hast. Hier bin ich daheim. Zu Hause. Was auch immer ist. Damit wir auch die himmlische Heimat verstehen und eine Sehnsucht bekommen nach der himmlischen Heimat. Zuerst ein Heim, meine Lieben, ist mehr als nur Dach über dem Kopf. Ist mehr. Da ist eine Frau, die geht zu einem Psychologen und sagt, bitte beraten Sie mir, helfen Sie mir einen Mann zu finden, zum Eheberater. Dann ist sie gegangen und dann hat der Psychologe und dieser Eheberater gefragt, ja, was wünschen Sie sich? Ja, ich suche Schutz, ich suche Sicherheit, ich suche das und das, und sie hat alles aufgezählt, was sie so alles sucht. Dann weißt du, was der Psychologe sagt? schaffen Sie sich einen Schäferhund an. Dann haben Sie Sicherheit, dann haben Sie Schutz, dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Und so weiter. Es geht nicht darum, um Sicherheit und Schutz und Geborgenheit. Wo bin ich zu Hause? So, ein Heim ist mehr als nur, dass man vier Wände hat und unerwünschte Besucher fernhalten kann. Eine Heimat ist mehr als nur, wo man Mahlzeiten kocht und Mahlzeiten einnimmt oder ein Bett zum Schlafen hat. Heimat ist mehr als Burgen und Bürogebäude und Hotels, Restaurants und so weiter. Die erfüllen auch diesen Zweck. Aber das ist nicht Heimat. Dass ich ja essen kann, gut essen kann. Du kannst manchmal im Restaurant besser essen wie zu Hause. Aber das ist nicht die Heimat. So ein Mensch sehnt sich nach einem Zuhause. Wo bin ich daheim? Denk drüber nach, wo bist du daheim? Überleg einmal, wo bist du daheim? So, was ist Heimat überhaupt? Es ist ein Ort der frühen Schmerzen, der frühen Sehnsucht, die Erlebnisse. An was denkst du, wenn du an eine Heimat denkst? Also ich auf jeden Fall, ich denke an die Kindheit, als ich so im Sandkasten spielte, am Haff baden ging, als ich mit meinem Onkel fischen ging und so vieles andere mir dann denke, so an diese netten kleinen Dinge. Und ich weiß, was Vertriebene sind, was Flüchtlinge sind, was Entwurzelte sind, was Gestrandete sind. Ich weiß, was das ist. Wir kamen hierher nach Deutschland. Ich sprach kein einziges Wort Deutsch. Hier in der Friedrichstraße habe ich zum ersten Mal Deutsch gehört. Zu Hause war es verboten. Wer Deutsch sprach, war ein Faschist. Und kam vielleicht nach Sibirien noch deswegen. So, was ist Heimat? Menschen, die alles verloren haben, die wissen, was Heimat ist. Wo sie zu Hause waren, was sie alles noch hatten. Ich denke nur, als die ersten Gastarbeiter zu uns nach Stuttgart damals kamen und so weiter, die konnten mir erzählen, was Heimat ist. Die waren ständig am Bahnhof, unsere Gastarbeiter aus Italien und Griechenland. Die waren ständig am Bahnhof. Menschen, die im Exil leben oder gelebt haben, die können erzählen, was Heimat ist. Und wenn ich nur an unsere türkischen Freunde denke, die sind hier extremer mit ihrer Religion als in der Türkei. Warum? Weil sie versuchen, ein Stück Heimat hier zu verwirklichen, zu realisieren. Bei Muttern ist die Heimat. Da, wo die Mutter ist. Und das heißt auf Deutsch, da, wo die Liebe ist. Für viele ist Heimat eine tief sitzende Idee, wo deine Freunde sind. Da, wo deine Lieben sind. Wenn ich an die Heimat denke, dann kommen mir sofort Bilder von meiner frühesten Kindheit. Ich kann mich so vier, fünf Jahre, als ich alt war, kann ich mich noch erinnern, so viele Dinge von früher. Da, wo meine Wiege stand, da ist Stück Heimat, äußerlich. Wenn ich durch den Garten gehe, den Apfelbaum und den Kirschbaum sehe, Heimat, das ist tief in uns drin, in meiner Kindheit, meistens so in den 50er Jahren, diese Beschaulichkeit, was dort war. Verstehst du so, ach, das war noch, da war noch die Welt in Ordnung. Wir haben nichts gewusst, dass bei uns wurde die Tür nie zugeschlossen. Hier brauchst du zwei, drei Schlösser, um dich in Sicherheit zu bringen. Aber wir haben alles offen gelassen. Übrigens, wir hatten auch nichts zum Stehlen, noch nebenbei. Also, da war alles offen. Aber das war Heimat. Heimat ist für mich Erinnerung an die Jugendtage, an nette Zeit, viel Spaß. Heimat ist da, wo die Lieben sind, wo kein Fremder ist, wo man einander kennt. Und ich weiß doch, uns wurde die Heimat, da wo ich herkomme, versaut. Stalin hat Flüchtlinge gebracht aus, nicht Flüchtlinge, einfach diese Völkervermischung aus Usbekistan. Leute, die sprachen nicht unsere Sprache plötzlich, die waren total fremd. Wir waren ihnen fremd und sie waren uns fremd. Aber da wurde die Heimat zerstört und der Teufel versucht systematisch unsere Heimat auch hier in Deutschland zu zerstören. Ja, dass du denkst, wo bist du? Da ist eine Gruppe aus Japan hier mal bei uns unterwegs gewesen und die fragt, sind wir jetzt schon in Afrika? Verstehst? Weil sie so viele Farbige gesehen hat, die war erstaunt, sind wir schon in Afrika hier? Und dann muss man sagen, nein, wir sind in Deutschland und wir haben so viele Kulturen. 183 Nationen leben hier in Berlin. Nur nebenbei, Heimat. Heimat ist dort. Und jetzt möchte ich zuerst mal jetzt auf diese himmlische Heimat nachher kommen. Heimat ist dort, wo man akzeptiert wird. Da, wo du in Frieden wohnen kannst. Weißt du, ich denke, es ist toll. Du liegst unter deinem Weinstock und du kannst die Trauben zupfen aus dem Liegestuhl. Das ist toll. Das ist Heimat, wo dich niemand vertreibt. Da, wo du verstanden wirst, das ist Heimat. Da, wo du wirklich frei bist. Heimat,
Da, wo du, wenn du nach Hause kommst, die Schuhe aus, die Socken aus, ist und laufst barfuß durch die Wohnung. Heimat. Heimat ist da, wo du dich wohlfühlst. Wo du sein kannst. Wo du sein kannst. Wo du nicht aufpassen musst, dass ich da irgendwie komisch auffalle, wo ich daheim bin, zu Hause. Wo du deine Ideale verwirklichen kannst. Das ist ein Stück Heimat. Heimat ist ein Ort, wo du gerne bist. Und dich sehnst. Oh, wann komme ich nach Hause? Wo du hingehörst persönlich. Heimat ist da, wo deine Wurzeln sind. Da, wo du Heimatgefühle hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber weißt du, so richtig zu Hause. Und wo bist du? Jemand hat einmal gesagt, wenn du dreimal umgezogen bist, ist wie einmal abgebrannt. Da stehst du, fremde Gegend, da musst du wieder dich neu einleben, neue Freundschaft, neue Kontakte und dergleichen. Und so viele sind so oft umgezogen in ihrem Leben. Wo sind sie zu Hause? Weißt du, zu Hause bist du da, wo du deinen Dialekt hörst. Deshalb Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, ihr Lieben, da heißt es, und jeder hörte in seiner Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen. In seiner Muttersprache, nicht Hebräisch, Lateinisch, Griechisch, nein, jeder in dem Dialekt, wo er aufgewachsen ist, in der Muttersprache, in der Sprache der Heimat, wo du herkommst. Heimat ist das Haus, da wo du heimisch bist. Und es könnte eine Gemeinde sein, das könnte ein Häuschen sein, oft vielleicht eine Bruchbude, aber hier bin ich zu Hause, hier darf ich mich entfalten. Heimat wird meistens von der Mutter vermittelt. Die Mutter, ihre Worte, ihre Taten, ihre Zuneigung, das vermittelt uns ein Stück Heimat. Und deshalb sehnt man sich, Männer, die alt sind und sterben, vor allem von der Front habe ich gehört, also von unseren Brüdern, die dort an der Front waren. Und die Männer haben sich immer nach der Mutter gesehnt. Wenn die Bomben fielen und so weiter, Mutter, die Erinnerung an die Mutter. Und deshalb, ich denke, dass der Mensch sich danach sehnt, wieder von der Mutter angenommen zu werden. Die Tiere. Heimat ist ein ersehnter Platz, auch für die Tiere. Ich denke nur an Lachse und Aale. Die werden irgendwo geboren, schwimmen bis zum Saragossa-See in Zentralamerika. Und die sehnen sich wieder zurück zu ihren Laichplätzen. Das ist Heimat. Das steckt in der Natur. Im Wesen der Schöpfung. Sehnsucht nach der Heimat hat Gott in uns hineingeschrieben als Monogramm. Heimat, Sicherheit, Freundlichkeit, Identität. Hier darf ich sein. Als ich nach Jahren mal im Bayerischen Wald, wir lebten lange, eine ganze Weile im Bayerischen Wald, und dort bin ich dann auch, habe meine Lehrjahre gemacht in dieser Gegend, und dann bin ich dort hingefahren. Ich wollte mal das Häuschen sehen, wo wir gelebt haben, wo wir die Landwirtschaft hatten. Das wollte ich meinem Sohn zeigen. Und dann sitze ich im Gasthaus, und während ich so im Gasthaus sitze, guckt immer einer rüber, guckt und schaut uns an, also vom Stammtisch. In Bayern gibt es ja die Stammtische, und schaut immer rüber. Und dann sage ich, ist bei mir was komisch, stimmt bei mir was nicht? Nein, wir kennen dich irgendwo. Und dann habe ich den Namen genannt, wer bist du? Dann nennt er seinen Namen und sage, Mensch, und ich bin der Matutis. Ach, sind Sie nicht Pfarrer in Berlin? Habe ich gesagt, ja doch, das bin ich. Und die wussten schon alles, so viel Bescheid. Aber dann plötzlich sagt, komm, esst einen Fisch hier bei uns am Tisch. Und plötzlich waren wir zusammen wieder am Stammtisch. Weißt du, das ist was ganz Tolles zu erleben. Du bist daheim. Du bist zu Hause. Nur nebenbei. Plötzlich redet man, das Erstaunliche ist, eigentlich spreche ich Hochdeutsch, versuche ich zumindest, aber dort habe ich plötzlich Bayerisch angefangen zu quasseln. Und so mit den Leuten. Und dann war so schön, weißt du, erfahren, was der macht und der macht. Weißt du, da hat man so von der Berufsschule einige Erfahrungen miteinander ausgetauscht. In der Heimat ist man mit den Menschen gerne zusammen. Man freut sich, dass er wieder vorbeischaut, vorbeikommt. Zurück in der Heimat. Die Welt ist nicht mein Heim, ist mein Thema. Die Welt ist nicht mein Heim. In uns steckt eine Sehnsucht nach den Ursprüngen. Noch einmal möchte ich erleben. Und deshalb, bevor Menschen sterben, die möchten noch einmal an ihre Heimat, ab die Gegend abfahren, mal sehen, wo sie gespielt haben, wo sie das und jenes gemacht haben, wo sie da die Schwester ins Wasser geschmissen haben oder wo sie schwimmen gelernt haben. Die wollen das alles noch miterleben. So, die Sehnsucht nach den Ursprüngen. Noch einmal Wenn ich noch einmal könnte, das und jenes erleben. So, Heimat, das ist da, wo du gekämpft hast und dergleichen. Und da schwimmt man auch gerne gegen den Strom, wenn du weißt, ich gehe nach Hause. Gegen die Welt, gegen die Feinde, Giganten und Ängste. Heimat ist so ein Zufluchtsort. Ich denke an die Geschichte von dem verlorenen Sohn. An diese Geschichte mache ich ständig immer noch rum. Schon viele, viele Jahre und komme nicht weiter. Und in dieser Geschichte, da heißt es, mein Vater hat Brote für die Erde. Dieser Junge erinnert sich an die Heimat, an gedeckten Tisch, an die Fülle, an da ist alles da, was man braucht, was man sich wünscht. Satt, Geborgenheit, Schutz. Mein Vater hat Brot, die Fülle. Und jetzt diese Vision von der Heimat lässt ihn nicht mehr los. Heimat ist ein Zufluchtsort, wo man sich einfach abreagiert. Oh, wenn ich nur bei meinem Vater sein könnte. Das waren Zeiten noch damals. Ha? Dort, er hat Brot, die Fülle. Dort komme ich zur Ruhe. Dort kann ich gelassen sein. Und ich möchte nur Tagelöhner sein, sagt dieser Junge in dieser Geschichte. Ich möchte nur Tagelöhner sein und nur bei meinem Vater sein. Heimat und Geschwister. Und das ist wieder, Heimat ist Wiederkehr der Kindheit. Heimat, du kommst wieder zurück zu deinen Ursprüngen. Und das ist, was Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Wir müssen wieder die Sehnsucht haben. Ich möchte wieder in Frieden leben. Ich möchte wieder frei leben. Ich möchte wieder das sein, wozu der liebe Gott mich geschaffen hat. Und wozu hat er dich geschaffen? Heimat ist die Wiederkehr zu den Ursprüngen, wie die Lachse und die Aale zurück. Und die scheuen nicht den weiten Weg bis in die Berge von Norwegen oder wo auch immer. Heimat ist immer dort, wo du dich wohlfühlst. Und das ist egal, auch wenn die Bären auf dich warten und dich schnappen und dich fangen und die Fischer und was auch immer. Also Heimat ist da, wo du dich zurückziehen kannst. Das ist Heimat, wo du dich wirklich entspannen kannst. Es ist ein Ort, an dem man sich gut gehen lassen kann und gut leben kann, wo man zufrieden ist. Das ist Heimat. Jetzt komme ich zum geistlichen Thema. Der liebe Gott wollte auch ein Haus haben. Und in der Geschichte, in der Bibel, in 2. Mose 25, haben wir eine Geschichte, dann sagt Gott, baut auch mir ein Haus. Baut auch mir ein Haus. Gott will auch ein Haus haben und das war die Stiftshütte. Die Stiftshütte hat zwei Räume gehabt und einen Vorplatz, 14 mal 5 Meter groß. So, 2. Mose 15, das kannst du nachlesen. Und jetzt kommt ich zu dem Punkt, was ist Heimat? Wann soll ich an die Heimat denken? Bau Gott ein Haus in deinem Leben. Und dein Leben sollte ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und wenn das der Fall ist, wenn du den Tempel in dir hast, die Ruhe in dir hast, den Frieden in dir hast, die Geborgenheit in dir hast, dann brauchst du keinen Schäferhund. Und dann brauchst du keinen Wächter. Und dann brauchst du all diese Dinge nicht. Aber der liebe Gott sagt, wie die Stiftshütte beschaffen werden sollte. Da heißt es, ihr sollt verwenden Gold, Silber und Kupfer, blauen und purpurnfarben, rote Wolle, Flachs und Ziegenhaare, Tierhäute und Holz. Also das sollt ihr verwenden für den Bau, für mein Haus. Komische Worte. Heute haben wir keine Stiftshütte mehr als solches. Aber diese Botschaft eine ganz wichtige Anweisung für uns, wie wir die Heimat in uns aufbauen sollen. Gott sagt nicht, jetzt gleich baut mir eine Hütte. Nein, Gott sagt jetzt, wenn ihr zurückkommt und wenn ihr Gold habt, Silber habt und all diese Dinge habt, dann baut mir ein Haus. Gott wollte zeigen und sagen, Leute, baut mir eine Wohnung, wenn ihr mit eurem Gold Überfluss habt. Wenn ihr, weißt du, du solltest an Gott denken, wenn es dir gut geht. Nicht nur, wenn es dir schlecht geht. Oh, wo ist der Herr? Also ich habe eines gelernt, an Gott zu denken, wenn es mir gut geht. In meiner Jugend, jungen Jahren. Ich war nicht zufrieden mit allem, was da passierte in meinem Leben. Aber ich habe eine Sehnsucht gehabt. Ich möchte Ruhe und Frieden in Gott haben. Und denk an Gott. Und Gott sagt dir, wenn ihr Frieden habt, wenn du materiellen Überfluss hast, wenn du alles geschafft hast, was du schaffen wolltest, und du merkst, das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Und das habe ich gemerkt, das ist nicht alles. Und dann habe ich versucht, den Herrn zu finden. Auf Umwege. Weißt du, Gott findet man nicht auf den direkten Weg. Gott findet meistens nur auf Umwege. Umleitungen, was auch immer ist. Gott wollte bei den Menschen wohnen. Also, wenn du Geld hast, Überfluss hast, wenn du genug hast und so weiter. Nicht in schlechten Tagen, wenn es dir dreckig geht, krank bist.
was weiß ich, arm.
Nein, dann heißt es weiter, wenn ihr Silber habt, und ich meine heute Euros, Wohlstand erreicht habt und so weiter, wenn ihr die Fülle habt, wenn es euch gut geht, dann Kupfer, verwendet Kupfer für mein Haus. Weißt du, das ist, was wir brauchen, um die Stiftshütte des Hauses Gottes zu bauen. Diese Materialien sind so wichtig. Wenn diese da sind, dann, wenn ihr das alles habt, dann baut mir auch ein Haus. Denkt auch an mich. Nicht erst, wenn es euch dreckig geht. Wisst ihr, Geschwister, wir benutzen den lieben Gott als Nothelfer. Und Gott ist kein Nothelfer. Er ist Nothelfer. Aber nur in den äußersten Fällen. Wir sollen an Gott denken, wenn es uns blendend geht. Wenn wir alles haben. So, wenn ihr Kupfer habt, das heißt, wenn ihr für das tägliche Leben genug habt, Essen und Trinken und Dach über dem Kopf, verstehst du? Du musst nicht Luxus haben. Die meisten Leute denken, ich brauche Luxus, damit ich gesegnet bin. Nein, du brauchst nicht Luxus. Gott sagt, dann denkt an mich, wenn ihr genug habt zum Leben, wenn ihr gut ernährt seid und so weiter, das tägliche Brot habt, dann baut unter euch mir auch noch eine Wohnung. Denkt an mich. Eine Wohnung, die meinem Willen entspricht. Und doch mein Plan ist, Gott hat dem Moses gezeigt, wie er die Stiftshütte bauen sollte. Und Gott sagt, ich will unter euch wohnen, die Hütte Gottes unter den Menschen. Und ich sage dir eines, dann ist es wohl, dann kannst du alles verkraften, dann kannst du alles überleben, dann überstehst du auch alles. Und ganz anders, wenn du weißt, die Hütte Gottes unter den Menschen, in meinem Leben, warte nicht, dass dir irgend so ein UFO kommt und dann irgendwo hier in Berlin auf dem Breitscheidplatz landet oder sonst irgendwo. Nein, sowas wird nicht sein, die Hütte Gottes unter den Menschen. Die Hütte Gottes muss in uns entstehen. Dieser Tempel muss in mir entstehen, diese Sicherheit. Sonst kann ich mir auch einen Schäferhund anschaffen. Der passt auf mich auf. Bei dem habe ich auch Geborgenheit. Ja. Gott sagt, ich will unter euch wohnen, die Hütte Gottes unter den Menschen. Dort, wo Gott ist. Und meine Heimat ist da, wo mein Liebster ist. Denke drüber nach, wo mein Liebster ist, wo meine Liebe ist. Und hast du Gott lieb? Das ist die Heimat. Und das kann überall sein. Es kann irgendwo in der Wüste sein, das kann diese Heimat, wenn du den Herrn hast, das kann überall dieser friedvolle Ort sein, sogar ja, in der Hölle, wenn es sein müsste, wo alles turbulent ist und alles durcheinander ist. Jesus schlief im Boot, als sie über See fuhren. Wenn du den Frieden Gottes in dir hast, dann hast du Ruhe, bist geborgen. Gott sagt, wenn ihr mir eine Wohnung baut, dann habt ihr mich begriffen. Aber solange ihr die Wohnung nicht baut, solange ihr nicht an dieser Wohnung arbeitet, ihr habt Überfluss, ihr habt alles genug. Und mir ist wohl in dem Herrn. Ihr habt Frieden, Ruhe, ich bin geborgen, bin in guten Händen. So, wenn ihr mir eine Wohnung baut, Gott sagt, wenn, du musst nicht bauen, aber wenn du das alles hast, was du brauchst, wenn du gut versorgt bist, wenn du satt bist und den Herrn hast, dann sagst, Herr, ich will dir ein Häuschen bauen, eine Kapelle bauen, ein Bethaus bauen, ein Bethel. Ich will dir was bauen, Herr, eine kleine Wohnung, wo du auch wohnen kannst, 14 mal 5. Du hast was begriffen. In der Bibel heißt es von einem Mann, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Also wenn Gott, wenn der liebe Gott bei dir wohnt, Bruder, Schwester, lieber Freund, wenn Gott bei dir wohnt, dann hast du Frieden. Der Mensch besteht, und deshalb diese Dreiteilung der Stiftshütte, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und wir haben die Stiftshütte, den Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Und das war der Tempel. Und fast alle Heiligtümer sind auf diesem aufgebaut. Ob Christen, Juden oder Heiden. Christen haben ja keinen Tempel, aber Kirche haben sie. Aber die Heiden, auch die heidnischen Völker, die nichts von Gott wussten, haben das gleiche System. Vorhof, Heilige und Allerheiligste. Da ging nur der Priester dort rein und niemand anders. Und so ist auch hier, was uns die Bibel lehrt, baut mir ein Haus. Ein Haus Gottes bestand damals im Altertum, und da bin ich in Israel und ich habe einige Sachen davon, Arad, die eine Stadt unten, ganz unten im Süden Israels, und ich habe irgendwo gelesen, dass dort noch ein Heiligtum ist, das älter ist als der Tempel in Jerusalem. dann bin ich hin, habe so die Leute ein bisschen befragt, wo ist hier eine Ausgrabung, und dann habe ich eine Stelle gefunden, und tatsächlich, da wussten die Leute hier nicht, aber die dachten immer, nur der Tempel in Jerusalem, das ist das Heiligtum. Nein, in Arad war das auch ein Heiligtum, noch vor der Zeit, bevor der Tempel gebaut wurde, und dort haben die Juden oder Israeliten geopfert, und zwar das war koscher. Und dann habe ich einen Rabbiner gefragt und habe ich gesagt, was denken Sie über diesen Tempel da unten in Arad, diese Ausgrabung? Ja, das ist für uns koscher. Das war ein Heiligtum Israels. Verstehst? Und das hatten sie überall. Wir haben ja beim beim König Hiskia heißt es, und er tat nicht die Höhen ab, denn die haben Juden damals unter welchen Voraussetzungen auch immer an verschiedenen Plätzen geopfert. Und das ist der Vorhof, Heiligtum und Allerheiligste. So ist die Dreiteilung Seele, Geist und Leib. Das haben sogar die Heiden begriffen. Und ich möchte, dass wir Christen es auch endlich mal begreifen, wenn die Heiden es schon begreifen. Wir sind auf die Ewigkeit angelegt, und dort, wo unsere Heimat ist, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, das ist die Heimat, Brüder, Schwestern. Das ist die Heimat, wo mein Liebster, mein Jesus ist, mein Heiland ist, wenn ich dich nur habe, Gott. Wir sind zwar aus den Stoffen dieser Welt, jetzt bitte versteht mich richtig, und wir sind von der Welt erlöst, Gott sei Dank, doch wir nehmen die Stoffe dieser Welt, egal was es ist, nichts mit. Wenn ich daran denke, meine Frau, was nimmt sie mit? Da bleibt alles hier. Die Hände bleiben hier, die Füße bleiben hier, der Kopf bleibt hier, das Herz bleibt hier. Ja, da geht gar nichts mit. Da geht absolut nichts mit. Alles bleibt hier. Aber was geht mit? Das, was erlöst wurde. Erlöst. Gedanken, die freigesetzt worden sind. Zeugnisse, die freigesetzt worden sind. Ich war begeistert, dass mir so viele Leute geschrieben haben, die ich schon gar nicht mehr kenne und die gar nicht mehr hier wohnen. Das schreibt ein junger Mann. Vor 45 Jahren da habe ich seine Frau beerdigt, also von dem Vater die Frau beerdigt, und dann schrieb mir dieser Mann, vor 45 Jahren hast du meine Mutter beerdigt, und deine Frau hat mich zu Pflegeeltern gebracht, und diese Pflegeeltern, diese ganze Geschichte hat meinen Lebenslauf total verändert. Das sind die, was wir aus dieser Welt wieder rausnehmen. Oder gerade bevor ich zu der Beerdigung gestern ging, hat per Mail jemand mir durchgeschickt und schreibt, also ich denke, meine Familie, wir denken an euch und wir beten für euch. Wir sind nicht in deiner Gemeinde, aber deine Frau, unsere drei Geschwister, also sie und zwei andere Geschwister, kleine Kinder, sie hat uns Jesus gelehrt. Und wir werden das nicht vergessen, was sie uns gelehrt hat. Gott segne sie oder ihre Seele oder was auch immer, was sie schrieb. So, ich bin dankbar. Das sind die Resultate, die bleiben, was unterm Strich rauskommt. Das ist, was in der Ewigkeit gezählt wird. Wir sind aus den Stoffen dieser Welt. Und wir werden von dieser Welt erlöst. Doch wir nehmen nichts mit ins Jenseits. Wir nehmen nichts ins Jenseits. Wir sind davon erlöst. Wir lassen diese Funde, Talente, Gaben, Fähigkeiten, wir lassen sie hier. Nur das, was wir aus den Stoffen und durch den Stoffen des Daseins gemacht haben. Mit unseren Händen, was wir gemacht haben, was wir mit unserer Zunge gelehrt haben, gesagt haben, ermutigt haben. Das ist, was wir mitnehmen. Das Gute. Also, das ist die Frucht. Deshalb hat Gott jedem Talente gegeben, der einem ein Talent, dem anderen zwei Talente, dem anderen drei Talente, der andere hat fünf Talente bekommen, wie auch immer. Und die Talente muss er zurückgeben. So oder so. Wir müssen unser Körper, unsere Seele, unser Geist, unsere Sinne, unsere Fähigkeiten, was wir als irdisch haben, zurückgeben. Aber was wir damit erwirtschaftet haben, das haben wir gewonnen. Das haben wir gewonnen, das haben wir dem Teufel abgeluchst. Das haben wir einfach, ja, das nehmen wir mit. So als Flüchtlinge. Wir sind mit 10 Personen, muss man vorstellen, was uns passiert ist. Wir sind mit 10 Personen, nur mit 2 Koffer angekommen. Und das, was wir auf dem Leib hatten. Und das, ich verstehe, was ein Flüchtling ist. Nur das, was wir an uns haben. Und ein Flüchtling bringt nur das mit, was er in sich hat. Ein Vertriebener bringt nur das mit sich, was er in sich hat. Die Auswanderer, was sie mitbringen, ist nur das, was sie in sich haben. Denkt drüber nach. Und dann, was sie so im Lauf des Lebens aus sich gemacht haben. Nur das nehmen wir mit ins Jenseits, in die andere Welt. Und deshalb, ich möchte ermutigen, arbeite an deinem Leben, wuchere, handle, wirtschafte. Ja? Wir haben aus dem Jenseits nichts mitgebracht. Keiner Namen. Du bist namenslos auf diese Welt gekommen. Die Eltern haben dir einen Namen gegeben. Mach dir was aus deinem Namen. Du bist ohne Beruf zur Welt gekommen. Du bist ohne Sprache zur Welt gekommen. Du bist ja mit nichts zur Welt gekommen eigentlich. Du bist gar nichts. Richtig doof bist du auf diese Welt gekommen. Hilflos, schwach, krank. Na, krank war es nicht, aber ja, elend. Als armseliges Büble oder Mädle. So bist du auf diese Welt gekommen. Und diese, jetzt mach aus diesen Stoffen, aus deinen Augen, aus deinen Ohren, mach etwas aus deinen Händen. Und wir können unheimlich viel. Du kannst alles. Meine Tochter, die konnte absolut nicht singen. Und wir waren so traurig. Wir sind eine musikalische Familie, aber wir konnten nicht, sie konnte nicht singen. Wir waren so traurig, lieber Gott. Wie kann das möglich sein? Bis wir von den Japanern was gehört haben, diese Yamaha-Methode, und die Japaner sagen, jeder Vogel kann singen und zwitschern und pfeifen, so kann auch jeder Mensch singen und pfeifen und so weiter. Er muss es nur wieder erwecken und lernen. Wir haben alle diese Gaben, aber wir vernachlässigen. Ich werde nie vergessen, ich muss da aus Kreuzberg oder was weiß ich dahin irgendwo jemand beerdigen, und ich musste bei der Beerdigung dann sagen, er war sehr musikalisch. Dann frage ich, hat er Geige gespielt, hat er Klavier gespielt, hat er Akkordeon gespielt, hat er Gitarre gespielt? Nein, er hat Radio gehört. Verstehst du, das nennt man musikalisch. Radio gehört. Da brauchst du nicht viel Bildung, nur Radio hören. Verstehst du? Aber üben, 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 üben. Das ist, was ein Musiker macht. So, wir kommen mit nichts auf diese Welt. Nackt, elend und ja, gebrechlich, und wir müssen jetzt alles lernen und dann die verschiedenen Sprachen lernen. Ich werde nie vergessen, hier aus Berlin ein Mädchen kam in meine Gemeinde und sagt, Pastor, kannst du den Herrn fragen, was ich lernen sollte? Oder was ich studieren sollte? Sie wollte studieren. Was soll ich studieren? Und ja, in meinem Blödsinn würde ich sagen fast. Ich habe gedacht, ach lieber Gott, zeig dieser Schwester, was sie lernen sollte. Dann sage ich so ganz nebenbei, lern Chinesisch. Denn chinesische Sprache ist die Sprache der Zukunft. Die meisten Menschen auf dieser Welt sprechen Chinesisch. Und inzwischen war sie in Peking, hat Chinesisch studiert und wirklich, und sie wird einen Beruf oben unten in Peking ausüben, hier von Deutschland aus. Und das ist gefragt, lern Chinesisch. Und ich möchte jungen Leuten sagen, die nicht wissen, was sie lernen sollen, lern Chinesisch. Nicht nur Englisch. Englisch könnt ihr schon. Aber Chinesisch. Was glaubt ihr? Und jedes Mal, wenn du eine Sprache lernst, ich habe mehrere Sprachen in meinem Leben lernen müssen, nicht wollen, aber müssen. Also, aber jedes Mal, wenn du eine Sprache lernst, öffnet sich eine Welt, eine Kultur. Wenn du Englisch lernst, eröffnet sich die ganze englisch sprechende Welt. Was glaubst du, was du einen Zugang zur Literatur hast? Wie sollen wir den Pfunden wuchern, die Pfunden gebrauchen? Die Welt ist nicht mein Heim, aber hol so viel wie möglich aus der Welt raus. Das ist es. Hol so viel wie möglich aus dieser Welt raus. Und wir sollen die Stoffe dieser Welt vergeistigen, verwandeln, verändern. Man nennt das mutieren. Verändert das. Verstehst du? Mach was draus. Der Teufel wusste, der war schlau, als er zum Heiland kam und sagte, Heiland, mach aus diesen Steinen Brote. Der wusste, der Heiland kann aus den Steinen Brot machen, wenn er will. Der hat es bewiesen, der hat aus Wasser Wein gemacht. Verstehst du? Mach was, mach was. Mach was Essbares, was Genießbares. Schaff eine andere Substanz daraus. Weißt du, du bist in diese Welt gekommen, bist eigentlich nichts, aber mach aus diesem Nichts etwas. Der Evangelist, der mich zum Heiland geführt hat, den wollte ich einmal in meinem Leben hören. Und dann bin ich in einer seiner Großversammlungen oder seinen Versammlungen gewesen. Und irgendwie muss was passiert sein. Ich weiß jetzt nicht was. Aber auf jeden Fall, die Lausbuben müssen seinen Predigtumriss rausgenommen haben und ein weißes Blatt reingesteckt. Und dann steht er da und macht so, hier nichts und hier nichts. Ach, was soll ich jetzt sagen? Wo ist mein Predigtumriss? Dann sagt er, hier nichts und hier nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Und ich werde diese Predigt nie vergessen. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Halleluja. So, mach aus deinem Leben etwas. Denn nur das, was du aus deinem Leben gemacht hast, das geht in die Ewigkeit. Nicht das, was du bist, sondern was durch die Gnade Gottes, durch die Gaben Gottes, durch die Talente, die er dir gegeben hat, was du daraus gemacht hast. Aus deinem Studium, aus deiner Hände Arbeit. Guck mal, Viele leben heute weiter. Denk an Michelangelo, Da Vinci oder viele andere, die ihre Werke leben nach Jahrhunderten und werden so sehr teuer bewertet, wertvoll. Du lebst weiter durch das, was du schaffst, nicht was du bist oder in diese Welt mitgebracht hast. Mein Vater war ein großer Mann. Vergiss das. Nein, was hast du draus gemacht? Das tat auch Jesus. Verstehst du? Er hat auf seinem Leben, er kam in diese Welt, hat sich erniedrigt und hat eine Erlösung für uns vollbracht. Gute Taten getan, so dass du das Leben genießen kannst. Als Moses in Mara an dieser Pfütze da stand und die Israeliten schreien, Wasser, 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 und das Wasser ist ungenießbar, wahrscheinlich Rohöl, was dort in diesem Tümpel war. Dann nimmt er ein Stück Holz und schmeißt dieses Holz im Namen Gottes ins Wasser und das Wasser wird genießbar. Verwende das Kreuz in deinem Leben, das ist ein Bild auf das Kreuz Jesu Christi. Nimm das Kreuz, nimm die Schwierigkeiten, nimm das, was in dieser Welt ist und gebrauche es zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Oder der Elia, glaube ich, war das in Jericho, das Wasser ist ungenießbar, alle haben Durchfall und also der Tod ist im Topf. Da nimmt er Salz und schmeißt das rein und die Suppe wird genießbar. Mach etwas, mach dein Leben, wenn es noch so ungenießbar ist, noch so schwer ist. Mach was draus. Die Schweizer sind ganz schlaue Burschen, Gott möge sie segnen. Weißt du, was die Schweizer machen? Die Schweizer, die machen bei jedem Berg, bauen sie eine Seilbahn. Verstehst du? Und machen aus allem ein Kapital. Schaff aus deinem Leben Kapital. Die Bibel sagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Dazu sind wir da, auf dieser Welt. Schätze zu sammeln. Du nimmst in die Ewigkeit als Schatz nur das, was du hier genossen hast. Überleg einmal, was du hier erlebt hast, hier erfahren hast, was du hier verdaut hast, was du hier verarbeitet hast, was ein Teil von dir geworden ist, das nimmst du mit in der Ewigkeit. Nur was in dir ist, was du mit Gott erlebt hast, das ist ein Stück Heimat. Wir nehmen mit, was wir hier weitergegeben haben. Verstehst du, viele denken nur haben, haben, haben und hamstern. Nein, Gott will, dass wir geben. Ich denke nur an diese Geschichte, die Jesus erzählt hat von diesem ungerechten Haushalter. Das war ein Kauz, glaub mir das. Da weiß ich, muss morgen gehen. Ich werde morgen gekündigt. Die schmeißen mich morgen raus aus der Firma. Und dann kommt er und sagt, was schuldest du mir? Wir runden auf, nach oben. Was schuldest du mir? Also so und so viel, runden wir ihn auf nach oben. Denn er hat sich gedacht, er hat sich einen Gedanken gehabt. Weißt du, ich muss so oder so gehen. Die Sache ist sowieso verloren. Aber die, denen ich Gutes getan habe, die werden mich in ihren Hütten aufnehmen. Die werden mich in ihren Hütten aufnehmen. Selbst wenn ich hier nichts habe und nichts verdient habe, aber meine Großzügigkeit, die nehmen mich in ihren Hütten auf. Darum, wir haben in diese Welt auch nichts hineingebracht. Wir haben auch nichts verloren. Wir sind hier nur Gäste. Wir gehen hier durch. Aber die Frage ist, was haben wir mit unseren Pfunden gemacht? Haben wir dem Herrn ein Haus gebaut? Ein Heim geschaffen, wo der bei uns gerne war? Und das ist unser Gewinn, was wir mit unseren Pfunden erwirtschaftet haben. Und das ist, was wir aus dieser Welt auch wieder rausbringen. Denn das ist meine Sache. Deshalb hat Jesus gesagt, zu dem Mann, der nur einen Pfund hatte und dann sein Talent vergraben hatte, hat gesagt, hättest das Geld wenigstens zur Bank gebracht, dann hätte ich wenigstens noch Zinsen bekommen. Aber jetzt, was machst du jetzt? Die Pfunde, Talente und so weiter, die vergraben so viele Menschen, die werden eines Tages von uns genommen. Deine Pfunde. Gott wird eines Tages fragen, was hast du mit deiner Zeit gemacht? Ja, ich habe geschlafen, Fernsehen geguckt, was weiß ich was noch gemacht. Gegoogelt, Smartphone gespielt. Also das ist auch eine Sucht, Smartphone jetzt inzwischen. So, wir müssen Rechenschaft abgeben über alles, was wir getan haben. So, und das, was wir gewonnen haben aus der Zeit, denn jeder hat nur 24 Stunden, der Depp und der Kanzler. Alle haben nur 24 Stunden. Deshalb, was hast du aus diesen 24 Stunden gemacht? Soll ich dir noch was sagen, was Gott mir gesagt hat? Ich bin auf dem Weg nach Bukarest, Rumänien und bete so, lieber Gott, was willst du? Und dann schlafe ich so und mache die Augen zu im Flugzeug. Wahrscheinlich war die Luft zu dünn da oben, was weiß ich. Auf jeden Fall, ich bekomme einen Einfall. Und eine Predigt, die ich noch nie in meinem Leben gepredigt habe und noch nie was zu tun habe damit. Die zweite Meile. Die zweite Meile. Wie wichtig die zweite Meile ist. Die erste Meile, das erste Kilometer muss so oder so gehen. Aber die zweite Meile ist, was zählt. Und da hat Gott mir eine Botschaft gemacht und seitdem nehmen wir jeden Sonntag zweimal Opfer. Wir sind geizig. Entschuldigung. Aber das sind wir nicht. Gott versorgt uns mit, was wir brauchen. Und Gott, wenn die Botschaft stimmt, das Evangelium stimmt und so weiter, Gott versorgt uns und Leute geben ihren Zehnten und Leute spenden und so weiter. Aber die zweite Meile, die brauche ich nicht. Verstehst du, das ist unnötig. Das ist Luxus. Aber die ist gesegnet. Und ich habe eines festgestellt, das, was ich nicht tun muss und trotzdem tue, das ist der Segen Gottes. Das ist Gold und das ist Silber und das ist Kupfer, wie ich die Stiftshütte baue. So, die zweite Meile gehen, wo du mit jemand weitergegangen bist, als du solltest. Und so viele Menschen erfüllen nur ihre Pflicht. Die erfüllen nur ihre Pflicht. Wir sollen lernen, weiterzugehen, als nur uns wir verpflichtet sind. Noch ein paar Meilen dazu, noch ein paar Kilometer dazu. Mehr geben, als was wir geben sollten. Das ist, wie wir Schätze sammeln. Einfach aufrunden, nach oben, nicht nach unten. Abrunden, sondern aufrunden. Mehr tun, als wir tun sollen. Verstehst du? Obendrauf. Und das ist, was sich befördert. So viele Menschen möchten befördert werden, aber sie tun nicht mehr, als sie sollten. Sie erfüllen nur ihre Pflicht. Sie erfüllen nur ihre Pflicht. Und die meisten tun nur ihre Pflicht. Und nicht mehr und nicht weniger. Ja. Mehr geben. Mehr tragen, als du solltest. Und du wirst merken, du wirst belastbarer, mehr und mehr. Immer noch einen Pfund drauf. Das, was du zusätzlich machst, das ist Gewinn für den Himmel. Das ist dein Gewinn. Verstehst du, was du zusätzlich machst? Zusätzlich irgendjemand dienst, zusätzlich Handreichung reichst. Die Welt, das System hier, ist nicht unser Heim. Hier geht vor allem Geld. Egal wo, alles muss bezahlt werden. Nichts gibt es umsonst, nicht mal den Tod. So, aber die Schöpfung besteht aus zwei Welten. Und das will ich hier auch ganz klar sagen. Diese Welt, das ist die sichtbare Welt. Und dann auf der anderen Seite die künftige Welt, die unsichtbare Welt, das ist im Jenseits. Und wir sollen den Tempel hier bauen, unter euch. Wenn ihr genug habt, dann denkt an mich. Und beides, die sichtbare und unsichtbare Welt, hat mit der Schöpfung Gottes zu tun. Ich meine, wenn ich von der Welt spreche, dann meine ich nicht von dem System. Dieses System ist gottlos, antichristlich und teuflisch. Aber ich spreche von der Natur, vom Leben, von Auf und Ab, vom Kommen und Gehen der Menschen. Im Tempel wird die ganze Schöpfung Gottes dargestellt. Der Heilige oder das Heilige entspricht diese Welt. Das Heilige, das ist diese Welt. Die Welt, in der du lebst, in der du arbeitest, in der du leidest, in der du jubelst und jauchst, in der du die Welt, in der du tanzt. Und dann die künftige Welt Gottes. Der Himmel, die Herrlichkeit. Und das Heilige und Allerheiligste war durch einen Vorhang in der Bibel getrennt. Im Alten Testament. Das war getrennt. Und wir haben in der Bibel eine Geschichte von Jesus, das ist Erlösung. Und die Erlösung greift in diese Schöpfung hinein. Die Erlösung war, dass der Vorhang im Tempel zerriss. Als Jesus ausrief, es ist getan, es ist vollbracht. So, da ist nichts mehr Verdammliches. Und jeder, der heute ins Heiligtum reinkommt, vom Vorhof, berührt die ganzen Geräte, die Reinigung sind und Heiligung, zur Heiligung da sind, nötigt, wäre ein Thema für sich selbst, aber das will ich nicht jetzt ausbaden. So. Wer hier im Heiligtum ist, im Heiligen drin ist, der Vorhang ist zerrissen, der ist gleich auch im Allerheiligsten. Und Geschwister, genau das ist das Geheimnis der Heimat. Wenn du Kind Gottes bist, Heiligung erlebt hast, Reinigung erlebt hast, Buße getan hast, getauft worden bist, erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist, was auch immer ist, du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt bist du Vorhang ist zerrissen. Jetzt bist du, wenn du hier eintrittst, bist du gleichzeitig am Thron Gottes, in der Gegenwart Gottes. Und deshalb wird eines der Themen sein, Mittwoch, den 22. November, in der Gegenwart Gottes ist Heilung. Wenn du im Heiligtum bist, du bist gesund, du bist frei, du bist erlöst, du bist glücklich, du bist happy. So, Adam war für diese Welt geschaffen. Und sein Auftrag war, füll die Erde und seid fruchtbar und so weiter und macht euch die Erde untertan. Das war sein Auftrag. Das war ein irdischer Auftrag. Er soll die Welt segnen und die Welt heiligen. Und Adam gab den Tieren den Namen, du Esel, du Löwe, du Bär, du Sau. Das hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber wird schon, also irgendwo kommt das Wort Schwein her. Warum es war, weiß ich auch nicht. So, er hat für alle einen Namen gegeben. Das war Segnen. Durch Adam kam auch die Sünde in diese Welt. Der Zustand der Sterblichkeit, der Vergänglichkeit. Da wurde, ja, die Schöpfung ist gefallen. Und jetzt beginnt durch Jesus Christus, der Vorhang ist zerrissen, diese Wiederherstellung. Und daher ist der Gottesdienst ein Stück Wiederherstellung. Wenn du in der Gegenwart Gottes bist, den Namen Jesus anrufst, der Vorhang ist weg. Und du siehst das Heilige. Du siehst diese Bundeslade. Und nach sehnst du dich mehr und mehr, ich möchte noch mehr dort sein wie hier. Ich möchte nicht mehr das Irdische, sondern ich möchte das Himmlische, die Sehnsucht nach oben, nach Gott. Und darum brachte man auch früher Opfer und wurde geopfert. Und weißt du, da wurde nicht das nächstbeste geopfert, sondern das Edelste, das Beste, die besten Tiere, die reinsten Tiere, die edelsten Tiere, ohne Fehler, die wurden geopfert. Das hat den Menschen wehgetan. Mein schöner Ochse muss jetzt geschlachtet werden. Und ich denke an den Isaak. Der Abraham muss seinen Isaak Gott opfern. Das ist mein liebster Sohn, den einzigen, den ich habe. Ich habe von Gott erbeten und den muss ich jetzt opfern. An ihm hing sein Herz. Und genau das ist, ich verbinde durch mein Opfer, verbinde ich das Sichtbare mit dem Unsichtbaren. Gott und die Welt. Ich verbinde, ich opfere meinen Isaak. Und so viele Eltern, die können ihre Kinder nicht halten, nicht retten und so weiter, weil sie ihre Kinder nicht geopfert haben. Du sagst, Bruder Matthäus, was sagst denn du da? Ich sag dir, die Eltern sollen ihre Kinder opfern. Die Jochebed hat Moses diesen Knaben bestimmte Zeit bewahren können, aber dann war es aus, dann hat der Bengel zu viel geschrien und zu auffällig, da wollte er raus, frische Luft, draußen spielen mit den anderen Kindern. Und es blieb nichts anderes übrig. Sie hat ein Körbchen genommen und diesen Moses hineingelegt und mit Gebet hat sie einfach dem Nil übergeben, den Krokodilen, die dort waren. Aber weißt du, wenn man Gott übergibt, gibt Gott uns die Kinder wieder zurück. Und das ist das Schöne dabei. Das, was wir Gott opfern, das kriegen wir wieder mit Belohnung zurück. Und dann wurde dieser Moses aus dem Wasser geholt und rausgefischt. Und was haben wir? Dann ist die Miriam da und sagt, ich kenne Tante und so weiter, die hat gerade entbunden und die können den Jungen stillen. Das war die Mutter Jochebed. Und weißt du, was da passierte? Die Soldaten bewachten das Haus. Sie hat keine Angst mehr gehabt um diesen kleinen Jungen. Der Junge konnte spielen, so viel er wollte. Es war ja der Prinz. Wenn wir die Kinder Gott abgeben und Gott überlassen, wir werden sie wiederkriegen. Und zwar geheiligt. Gesegnet, veredelt, wie auch immer. Also, und das ist, wie wir Schätze gewinnen. Was glaubst du, wie stolz diese Jochebed war? Mein Sohn ist Prinz von Ägypten. Mein Sohn, später ist der Führer Israels. Mein Sohn ist der Prophet Gottes. Das sind Schätze. Weißt du, Opfer heißt, sich lösen, sich loslassen. Das ist Opfer. Meinen schönen Ochsen muss ich dem Herrn opfern. Das ist das edelste Tier bei mir im Stall. Weißt du, Opfer ist eine Demonstration der Hingabe an Gott oder die Gottheit überhaupt, an etwas Höherem, an die obere Welt. Ob jetzt Heiden oder die Juden es waren, spielt jetzt keine Rolle. Das Sichtbare ist das, was wir hier haben, was wir sind, das Äußere, mein Fleisch und Blut. Aber wenn ich das dem Herrn zur Verfügung stelle und dann sie gebrauche zur Ehre Gottes und in den Dienst Gottes hineinstelle, was es auch einmal ist, plötzlich bin ich im Allerheiligsten. Plötzlich bin ich in der Gegenwart Gottes und dann diene ich nicht mehr der Religion und nicht mehr den Menschen, sondern ich diene Gott. Weißt du, im Neuen Testament haben wir das Vorrecht als Kinder Gottes einfach ein- und ausgehen, das Allerheiligste. Früher im Alten Testament, da durfte der Priester nur einmal im Jahr und dann wurde mit einem Strick angebunden am Rockzipfel dahin, wenn, falls er nicht würdig ist und tot umfällt, dass man nicht reingehen kann, sondern dass man den langsam aber sicher rauszieht. Der Vorhang ist zerrissen, Leute. Die Trennung ist aufgehoben. Und im Allerheiligsten darf jeder jetzt eintreten, groß und klein, jung und alt. Im Allerheiligsten, da bist du daheim. Verstehst du? Das ist der Platz, der Ruheplatz meiner Seele. Wenn ich dich nur habe, wenn ich diesen Zugang nur habe, mein Gott, dann frage ich nach gar nichts mehr. Zwischen dem Himmel, dem Heiligtum und dem Allerheiligsten ist keine Grenze mehr. Seit Jesus gestorben ist, das ist alles frei, du kannst reingehen. Wenn du geschafft hast ins Heiligtum, dann bist du auch im Allerheiligsten. Das nur nebenbei. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört für den Gläubigen, sei dem zusammen. Dann ist jeder Dienst. Wir singen ein Lied, jeden Faden, den ich drehe, jeden Krümel, den ich aufhebe, jedes Wort, das ich rede und so weiter, alles meinem Gott zu ehren. Soli Deo Gloria. Verstehst du? Das ist die praktische Arbeit, gleichzeitig Dienst im Heiligtum. Dann ist es kein Problem. Weißt du, ja, ich putze nur die ganze Zeit. Das ist der Besen, mein Zauberstab, meine Dienstwaffe, mein Werkzeug. Weißt du, ich diene jetzt dem Herrn. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir begreifen, ich bin im Heiligtum. Meine irdische Arbeit, mein irdisches Leben ist nichts anderes als Dienst an Gott. Im Allerheiligsten, für den Gläubigen ist die Welt, der Vorhof, der Markt, der ganze Jahrmarkt und Rummelplatz ist nicht mein Heim. Und wir müssen raus aus diesem Vorhof Christ sein. Jesus hat zweimal die Peitsche gemacht und gesagt, raus ihr Händler, raus aus dem Tempel. Ihr wollt nur Geld machen und nur Geschäft machen. Jetzt ist zu Ende mit dem Opfer. Ich habe ein Opfer gebracht und jetzt könnt ihr drin sein. Jesus war nicht so zimperlich und er war sehr hart und brutal. Ich bin also entsetzt. Jesus, du hast sogar die Tische umgeworfen. Also wie ein Bulldozer bist du da durchgegangen. Aber es war eine prophetische Handlung. Es war ein Zeichen. Es ist alles vorbei. Ihr braucht keine Opfer mehr. Es ist getan. Es ist vollbracht. Und die armen, unschuldigen Tiere, die müssen nicht mehr geschlachtet werden. Kein Opfer ist mehr nötig. Der Sohn Gottes hat ein lebendiges Opfer Gott dargebracht. Und alles andere ist unnötig. In Johannes Kapitel 2, Vers 16 heißt, schafft weg die Händler. Schafft weg. Vergiss die ganzen Händler. Schafft weg. Sorgt dafür, dass sie wegkommen. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Eine Stätte der Gottesbegegnung. Das ist Heimat. Verstehst du? Viele Menschen, die haben so viel Geschäft und Wechslertische und was weiß ich, alles reingebracht. Und das Ding, das ist der Gottesdienst. Nein, Gottesdienst ist, den Herrn anzubeten, den Herrn zu loben, zu preisen und zu wissen, mir ist wohl in dem Herrn. Gemeint sind die Händler, die müssen raus aus dem Tempel. Weißt du, es reicht nicht aus, dass wir nur von den Sünden erlöst worden sind. Nein, wir sollen auch wirklich frei sein, dass wir Gott anbeten, im Allerheiligsten reintreten. Schafft weg, die ganzen frommen Geschäftemacher. Schafft weg. Gott ist Licht. Gott selbst ist das Licht und so weiter. Und wenn der hineinleuchtet in den Tempel und so weiter, jeder, der dann dieses Heiligtum betritt, plötzlich ist er in der Gegenwart Gottes. Und in der Gegenwart Gottes wirst du gesund, wirst du wiederhergestellt, wirst du befreit von allen toten Werken. Da machst du nicht mehr. Also, wenn wir nicht Gott dienen, wir betreiben tote Werke. Das ist nur Zauberei. Wir denken, das ist was Großes. Nein. Aber wenn du in der Gegenwart Gottes bist und für den Herrn machst, dann ist das Leben total anders gelagert. Und hast Gewinn, hast Vorteil. Was ihr den Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan, sagt der Herr. Gott sagt, wenn ihr genug habt. Und die Sache ist, wir haben hier in Deutschland mehr als genug. Mehr als genug, verstehst du? Wir haben 280 Brotsorten, habe ich neulich im Kaufhof gesehen, Angebot. Wir haben 280 Brotsorten, die kannst du gar nicht essen. Jeden Tag eine andere Brotsorte. Das heißt, wir haben Überfluss. Und gerade weil wir Überfluss haben, sind wir so gottlos. Gerade Überfluss macht die Menschen gottlos. Weißt du, die Not ist, was die Menschen beten lernt. Die Not ist, was die Menschen in die Gegenwart Gottes bringt. Aber wir haben Überfluss. Und Gott sagt, wenn du den Überfluss hast, genug Klamotten. Wir haben Schwestern und manchmal Gott segne die Schwestern, manchmal stehen die Schwestern vor dem Kleiderschrank. Soll ich das Kleid anziehen? Soll ich das Kleid anziehen? Soll ich jenes Kleid anziehen? Was für Kleid soll ich anziehen? Was für ein paar Schuhe? Manche sind da, die haben bald halben Schuhladen zu Hause. Was soll ich anziehen? Wenn du Überfluss hast, denk drüber nach. Wenn du gesegnet worden bist, dann solltest du mir ein Haus bauen. Und Jakob, als er in die Fremde ging, hat nichts gehabt. Splitternackt, bloß jämmerlich, ein Stein aus Kopfkissen. Und dann sagte der Herr, wenn ich wieder zurückkomme, wenn ich hier wieder vorbeikomme, an dieser Stelle, und du mich gesegnet hast, dann will ich dir ein Haus bauen. Weißt du, du musst Gott kein Haus bauen, solange es schlecht geht. Rufe zum Herrn in deiner Not, in deinem Elend. Aber wenn es dir gut geht, fang an, den Herrn zu rühmen. Als unsere rumänischen Geschwister kamen, und durch meine Gemeinde sind über 1000 Rumänen mal, ich habe nun gezählt und dann habe ich aufgehört zu zählen, gegangen. Verstehst du, die haben so viel hier, die kamen als Flüchtlinge vom Bahnhof Alexander Lichtenberg, da kamen sie massenweise, eigentlich wollte ich sie gar nicht haben, aber ich lese in der Zeitung, da sind tausende Flüchtlinge, die liegen auf dem Boden in Lichtenberg auf dem Bahnhof. Ich denke, Mensch, das will ich mal gesehen haben. Und dann bin ich dort und dann habe ich meinen Schwiegersohn noch mitgenommen. Der war noch gar nicht mein Schwiegersohn, der war Praktikant bei mir. Der kann Rumänisch. Und da waren die Rumänen, die lagen auf dem Boden, die schliefen und so weiter. Und die wollten eigentlich nach dem Westen. Aber die wussten gar nicht, wohin. Und dann habe ich gesagt, bin im Laden gegangen, habe ein paar Plakate gekauft. Jesus Christus gestern, heute und derselben Ewigkeit. Und dann, wir waren Pentekostale und die Adresse Friedrichstraße und so weiter. Dann kamen sie zum Check von Charlie und sind rübergekommen. Und aus den 7 ersten, die Flüchtlinge, die aus kamen, sind Hunderte und Hunderte geworden. Wir haben manchmal bis zu 50 Taufen gehabt in Wannsee pro Monat. Dass wir einfach, die haben sich bekehrt, ihr Leben Jesus übergeben. Es war eine tolle Zeit. Aber was ich sagen will, als die hier bei uns waren am Anfang, die waren bettelarm, Schuhe durchgelaufen. Da, die Kinder, wo sie waren, die haben sich gekniet und gebetet wie die Weltmeister. Ein Jahr später, weißt du, was da war? Die haben Geld gehabt, sind vom Staat finanziert worden dann und so weiter. Dann beten sie nicht mehr. Dann haben sie gesagt, wir haben alles, was wir brauchen. Und die kamen nur noch ab und zu mal in den Gottesdienst. Aber früher, da rannten sie in den Gottesdienst. Da musstest du sogar sagen, kommt nicht, kommt abends, wir haben abends auch noch Gottesdienst, weil wir die Leute nicht alle aufnehmen konnten. Und dann einfach der Wohlstand. Und ich sage euch eines, Geschwister, der Wohlstand ist was Schönes, was Gutes, was Wunderbares. Es ist Gnade Gottes, dass wir den Wohlstand haben. Aber der Wohlstand verdirbt die meisten Leute. Und meine rumänischen Geschwister sind durch den Wohlstand verdorben worden. Sogar zu Verbrechern, schwarz und so weiter. Da steht doch einer, wir haben Abendmahl und Fußwaschung damals für die Rumänien gehabt. Und da kommt einer und sagt, wir müssen jeden Sonntag Fußwaschung haben. Ich sage, nein, das reicht, wenn wir einmal, zweimal im Jahr Fußwaschung machen. Nein, der Herr will das nicht, der Herr hat uns gezeigt. Ich sage, weiß, lass es, ich muss das sonst machen. Und ich muss es. Und wir haben nicht so viel Zeit und wir haben auch gar keine Lust, jeden Sonntag Abendmahl und Fußwaschung zu haben. Jetzt bin ich am Bahnhof zu. Was sehe ich? Der Bruder handelt mit Zigaretten. Verstehst du? Und der will jeden Sonntag Abendmahl mit Fußwaschung haben. Ein Heuchler. Verstehst du? Aber der kam auch suchend den Herrn. Und dann habe ich festgestellt, er hat ein Auto sich gekauft, nicht angemeldet, nicht versteuert und nicht bezahlt und ohne Prüfplakette, da fährt er durch die Gegend. Er hat gesagt, das ist ja lebensgefährlich, sowas macht man nicht in Deutschland. Ja, der Herr bedarf seiner. Die werden gottlos. Aber Gott diente dem Jakob hier, als er dann in die Fremde ging. Und der Herr hat zu ihm gehalten, der Herr hat ihn geliebt, er hat alles getan. Ja, der kam mit Gewinn nach Hause. 2 Frauen, 4 Frauen insgesamt und dann die Kinder, 12 oder 13, 14 Kinder hat er gehabt, ein volles, ja, Gesinde, der hat so viel gehabt, Gott hat ihn so mächtig gesegnet. Und dann steht er am Jabbok, ein Pniel dort und ringt mit Gott, er lässt alles los, bis er ganz allein ist mit dem lieben Gott. Und dann sagt der Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und aus dieser Geschichte ist noch etwas rausgekommen. Und dann sagt, Herr, ich löse mein Gelübde jetzt ein, was ich dir versprochen hast. Wenn du mich wieder bringst und mir zum Wohlstand verhilfst, ich will dir ein Bethaus bauen. So viele Christen sind gesegnet worden, vom Herrn berührt worden, so viel Gnade erlebt und sie haben dem Herrn bis heute noch nicht ihr Gelübde bezahlt. Lieber machst du kein Gelübde. Also das ist mein, was, meine These, was ich sage. Also lieber, machst du kein Gelübde, aber sei nicht in der Euphorie, in dieser Begeisterung, in der Liebe zum Herrn, in der ersten Liebe. Herr, wenn ich zurückkomme, baue ich dir ein Haus. Du, der Herr verlangt das. Wenn du das nicht tust, gute Nacht. Der Herr fordert. Der Herr fordert. Und, oder ich zahle den Zehnten, Herr, ich will den Zehnten zahlen. Weißt du, ein Gelübde. Leg kein Gelübde fest. Oder leg dich nicht fest. Wo du dann nachher dich nicht entbinden kannst und dich nicht lösen kannst. Wenn du Gott ein Gelübde machst, dann halt es auch. Und dann steh dazu. Oder du erlebst ein blaues Wunder. Ich habe selber das erlebt. Ich weiß, wovon ich rede. Weißt du, ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich zahle meinen Zehnten. Ich werde regelmäßig meinen Zehnten geben. Am ersten kommst du. Das Reich Gottes kommt zuerst. Und was ist passiert? Ich habe mein Motorrad gehabt und wollte ein bisschen aufpolieren, was schöner machen. Und dann brauchte ich einen schönen Auspuff wieder. Und dann ist mein Zehnter verbraten worden. Hab den Zehnten nicht mehr gehabt. Und weißt du, was passiert ist? Gott hat 2-3 Monate Gnade geschenkt und ich habe immer hingeschoben, nächsten Monat, ich werde nachzahlen. Also, und das Nachzahlen wurde immer schlimmer und immer mehr. Verstehst du, wenn du mal was nachzahlen musst, da bleibt nichts mehr übrig. Dann geht dein ganzer Gehalt oder dein ganzes Lehrgeld drauf. Und weißt du, was da passiert ist? Wenn du Gott nicht den Zehnten zahlst, holt der Teufel das Zehnfache von dir. Das ist bei mir passiert. Ich habe einen Sturz gehabt, da war Knie kaputt, da war Hose kaputt, da war Motorrad kaputt, da war alles kaputt. Und das hat 10-mal so viel gekostet, als was der Zehnte gewesen wäre. Ich sage es ja nur. Ich will, also Gott ist kein Erpresser, aber mach kein Gelübde. Aber da, dieser Jakob hat ein Gelübde gemacht. Du kannst Gott erst richtig dienen, wenn er dich gesegnet hat, geholfen oder dich erlöst hat, dich befreit hat, dich wiederhergestellt hat, dann sag, Herr, jetzt, wenn du innerlich gesund geworden bist, die Depression ist vorbei, die Ängste sind vorbei, du kannst erst Gott dienen, wenn es deiner Seele gut geht und deine Seele erquickt ist, wenn du ins Allerheiligste reingehst und den Herrn siehst von Angesicht zu Angesicht. Erst wenn du in Sicherheit gebracht worden bist, dann kannst du erst dem Herrn dienen. Das ist so wichtig. Wenn du zu Hause angekommen bist, weg vom Schweinestall, Vater, ich möchte nur ein Tagelöhner sein. Und der, weißt du, was der Vater sagt? Mein Junge, du bist nicht ein Tagelöhner, du bist mein Sohn. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Die Gottesferne, die Welt ist nicht mein Heim. Hier wirst du nur ausgenutzt. Ich will dir sagen, ich kenne die Welt. Ich bin in dieser Welt groß geworden und bin immer noch in dieser Welt. Erst wenn du in Jesus bist, erst dann ist das, was du tust, geistlich und göttlich. Und dann siehst du, das ist alles nur Durchgang. Behältst nichts. Wir haben hier keine bleibende Stadt, heißt es in der Bibel einmal. Und Abraham ersucht eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Diese Welt ist nicht mehr der rechte Ort für mich und für dich. Die Welt, ja, ich lebe. Ich bin in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist, was Jesus lehrte. Und du merkst plötzlich, wie Moses in Ägypten dort auf dem Thron, alle springen rum und der muss nur klatschen und es passiert alles. Du, ich bin kein Ägypter. Ich bin irgendjemand anders. Ich bin kein Ägypter. Weißt du, er hat alles, was er braucht. Er hat lebt in Überfluss. Er war wunderbar versorgt, dieser Moses. Aber er merkte, ich gehöre hier nicht hin. Ich bin irgendwie komisch. Ich bin ein Fremdling. Ich bin ein Ausländer. Und auch Abraham, er suchte die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Abraham suchte das Vollkommene, er merkte, du, hier in Ur in Chaldea, wo ich bin, ist alles wunderbar, perfekt. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Hebräer 11, Vers 9 und 10. Durch den Glauben, heißt es hier, hielt er sich auf in dem Land der Verheißung, wie in einem fremden Land, und wohnte in Zelten wie ein Beduine mit Isaac und Jakob und den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, welche die Grundlage hat, deren Baumeister Gott, der Schöpfer ist. Lass mal diese Worte mal zergehen. Er wohnte im verheißenen Land und war doch nicht zu Hause. Er wusste, das ist mein Land. Das ist mein versprochenes Land, aber er war doch nicht zu Hause. Und du weißt auch, der Körper gehört mir. Das, meine Gaben, meine Talente gehören mir. Mein Geld gehört mir. Aber das ist eigentlich nicht mein Geld, nicht meine Zeit, nicht meine Kraft. Das irdische Kanaan war das ihm verheißene Land. Aber er war noch lange kein Besitzer. Nichts hat er außer eine Grabstelle und die muss er auch noch kaufen. Deine Seele steckt in deiner Haut. Aber das ist nicht die Heimat für deine Seele, das Zuhause. Du weißt, also Seele, mich verlangt nicht nach Schätzen, mich verlangt nicht nach Gold, mich verlangt nicht nach Silber, mich verlangt nicht nach irdischen Sachen, mich verlangt nur eines, dass mein Name dort steht. Wo? Im Himmel. Er war ein Fremder, dieser Moses, in diesem irdischen Leben, Abraham, genau im verheißenen Land. Er war noch nicht in diesem Idealzustand. Er hatte alles, was er brauchte. Er starb lebenssatt, aber so richtig glücklich war der gute Mann nicht. In diesem Leben, in diesem Kanaan, hat er keinen Besitz, kein Stückchen Erde gehörte ihm. Er ist nicht der Herrscher oder der große Mann. Er lebt wie ein Nomade, wie ein Beduine. Es muss weiterziehen, das Zelt muss abgebrochen werden. Oder es ist nicht mehr das, was in Ur in Chaldea war, ein Fest der Mauern, Sicherheit und so weiter. Dieser große Turm, nichts mehr da von dem allem. Deshalb, Abraham konnte sich nie so richtig freuen. Immer wieder aufbrechen, immer wieder weiterziehen. Eine unbequeme Zeit. Er sehnte sich nach der himmlischen Heimat, nach dem ewigen Zuhause. Er war eine Metropole gewöhnt, das himmlische Reich. Doch das neue Jerusalem, das war die Heimat. Das war die Stadt, die Gott gegründet und erbaut hatte. Er kannte die Metropolen und Städte dieser Welt. Babylon, Nineveh, Ur. Das waren große Städte, große Kulturstätten. Und jetzt lebt er als Zigeuner, als Vagabund, als Streuner, als Aussteiger und Flüchtling. Jetzt geht er durch die Welt. Und das hat er ja nicht nötig gehabt. Abraham hat nicht nötig gehabt, als Vagabund durch die Erde, das Land Kanaan zu ziehen. Er hatte ein Ziel. Er wusste, Gott hat eine Stadt, eine Heimat für mich bereitet. Die Stadt Babylon mit diesem großen Turm, da wo die Sprachen alle verwirrt sind und alle durcheinander sind, 1. Mose 11. Er wollte gar nichts. Die Babylonier wollten sich einen großen Namen machen, aber er sucht Gott. Und weißt du, was der liebe Gott macht? Gott gibt ihm einen Namen. Verstehst du, als Alternative, als die Lösung. Die Babylonier wollen sich einen großen Namen machen. Und Gott gibt Abraham einen Namen über alle Namen. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Die Christen berufen sich auf Abraham, die Juden berufen sich auf den Abraham, die Moslems berufen sich auf den Abraham. Alle berufen sich auf Abraham als einen Vater, ihren Vater, ihren Religionsstifter oder was auch immer ist. So, statt der ein Baumeister Gott ist. Offenbarung Kapitel 16. Er träumt. Das hat er alles nicht gesehen, aber er träumt. Das Endgültige wird kommen. Babylon wird untergehen. Die Städte dieser Welt werden untergehen. New York wird untergehen. Washington wird untergehen. Moskau wird untergehen. Peking wird untergehen. Berlin wird untergehen. Mach dich bereit. Verstehst du? Die ganze Globalisierung wird wie ein Kartenhaus zusammenbrechen und untergehen. Die Städte der Menschen, steht in der Bibel, haben keinen ewigen Bestand. Offenbarung 21. Da wird beschrieben. Abraham weiß das alles. Ich suche eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Sodom und wahrscheinlich ist diese Geschichte auch so entstanden, bisschen, dass er die Stadt suchte, deren Baumeister Gott ist. Er hat gesehen, Sodom und Gomorra ist untergegangen. Sodom und Gomorra ist untergegangen. Diese großen Städte damals waren riesige Beduinenstädte. Als ich mal am Toten Meer war und ich habe mir nicht nehmen lassen, das kommt natürlich nicht in diese Reiseführerberichte oder Reiseprogramme, aber ich habe mir mein Programm selber zusammengestellt. Ich habe gesagt, ich möchte die Friedhöfe von Sodom und Gomorra besuchen. Und das sind Steine, Ausgrabungen, etwa 30.000 Grabstätten von Sodom und Gomorra. Es war eine große Stadt, 30.000 Friedhöfe, die man heute gefunden hat. Und von Sodom und Gomorra, also es waren riesige Städte. Aber Abraham wusste, diese Städte sind untergegangen. Gott hat diese Städte verdorben. Und Gott gab ihm eine Vision, die Stadt, die von oben kommt. In Kanaan war er einfach fremd. Überall, wo er hinkam, er war nur ein Pilger, der nur unterwegs war. Ich suche die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Stell dir mal vor, was die Leute von ihm gehalten haben. Er hat ein bleibendes Ziel, der Himmel. Nicht die Erde ist mein Heim, der Himmel ist meine Heimat. und auf diese himmlische Stadt, auf dieses ewige Zuhause, auf das steuert er hin. Hebräer Kapitel 11, Vers 10. Er sucht die Stadt, wo Gott der Architekt und Gott der Baumeister ist. Und diese Stadt erwartete er. Abraham kam aus der Hochzivilisation. Er kam nicht aus irgendeinem Dorf, wo Fuchs und Hase Guten Nacht sagt. Nein, er war auch kein armer Schwächling und kein Versager und kein Verlierer. Er war ein Mann, der hat eine ganze Armee anführen können gegen 5 Könige damals. Weißt du, er hat alles gehabt, aber er sagt, das ist nichts, nichts, nichts im Vergleich zu dem, was kommen wird. Er suchte die Stadt, die Zivilisation, wo Gott Ton angibt, wo Gott das Sagen hat. Die Menschen haben diese Zivilisation geschaffen, aber er suchte das Ewige, das Bleibende, das Göttliche. In 1. Mose 13 lesen wir, Gott gibt Abraham die Verheißung, das Land, das du siehst, will ich dir geben. Eine ganz großartige Sache. Das Land, das du siehst, die Sterne, die du siehst, so viel Nachkommen will ich dir geben. Den Sand am Meer, das du nicht zählen kannst, das du siehst, so groß soll deine Nachkommenschaft sein. Wisst ihr, genau da fängt unser Dienst, unsere Vision an. Das, was du siehst, das Land, das du siehst, das kannst du bekommen. Und ich weiß, jeder von uns sollte eine Vision haben von dem Zukünftigen, was zukünftig ist, was Gott für dich bereitet hat. Das, was du siehst, das will ich dir geben. Das gehört dir. Das wirst du einmal haben. Weißt? Und fang an, nach diesem zu leben, was du siehst. Was siehst du? Siehst du, wie deine Familie gerettet wird? Siehst du, wie du geistlich wächst und über dich selbst hinaus wächst? Siehst du das, was du alles noch in deinem Leben erreichen kannst? So viele schließen ihr Leben ab und sagen, es ist zu Ende. Also, ich bereite mich auf meinen Tod. Und deshalb wird aus deinem Leben nicht. Mein Uropa, bei uns in Ostpreußen war es so üblich, da hat man selbst das sein Sarg zimmern müssen und selbst schon sein Sarg zu Hause herstellen müssen. Und wir hatten im Hausgang den Sarg vom Opa. Ich bin oft drin gelegen, habe oft drin gespielt als kleiner Bub. Und mein Opa hat sich immer wieder reingelegt und sagt, ich passe noch rein. Verstehst du? Ich passe hier noch rein. Und so leben viele Christen, die haben schon ihr Sarg zusammengezimmert und die sagen sich, ich passe hier noch rein. Nein, wir sollen nicht unser Sarg zimmern, sondern Rollschuhe kaufen oder was weiß ich, oder Roller kaufen oder und sagen, ich will jetzt mal vorwärts kommen. Ich will mein Leben gestalten und leben. Wenn dein sterblicher, irdischer Leib in die Erde gelegt wird, wirst du den Segen erleben, das, was du erwirtschaftet hast, was du gewonnen hast. Also sagst, ja, ich habe nicht so viel getan. Nein, fang an, dem Herrn zu dienen und geh die zweite Meile. Geh die zweite Meile und du wirst Wunder über Wunder erleben. Abraham erwartete, Hebräer 11, Vers 13, ein himmlisches Land, eine himmlische Stadt, himmlische Segnungen, himmlische Regierung. Er erwartet total was anderes. Er diente hier. In Görlitz war ein Steinmetz und er hat an der Kirche dort gebaut und gearbeitet. Und da geht einer vorbei und sagt, Mann, was machst du hier? Dann sagt der Steinmetz, ich klopfe Steine und warte auf Gott. Ich klopfe Steine und warte auf Gott. Er baut die Kirche dort oder die Kirche. Und wir sollten genau das Gleiche machen. Wir sollten Steine klopfen oder, was weiß ich, Stall ausmisten oder Schrott entsorgen. Egal, was du machst, verstehst du? Nichtige Arbeit und auf den Herrn warten. Und das ist das Geheimnis, verstehst du? Was Gott uns geben möchte, dass wir einfach ein Leben leben, nicht gesteuert von materiellen, irdischen Dingen, sondern die Dinge sind da. Gebrauche deinen Computer, gebrauche dein Smartphone. Schick weiter diese WhatsApp, lad die Leute zum Gottesdienst ein oder mach irgendetwas. Und das, was du weitergegeben hast oder finanziell, hilf armen Menschen, hilf dem Reich Gottes, hilf, dass die Gemeinde Jesu gebaut wird. Erwarte nichts Perfektes. Tu das, was du kannst. Und du wirst sehen, das wird sich auszahlen. Und ich schließe mit der Geschichte von Maria Magdalena. Die Maria Magdalena, ihr sind viele Sünden vergeben worden. Und sie war eine schlimme Sünderin. Alles klar. Und dann salbt sie die Füße von Jesus. Und unser Judas, hier, Oh, dieses Salbe, hätten wir das verkauft, hätten wir den Armen gegeben, hätten wir so vieles tun können. Und jetzt verschwendet die Frau das ganze wunderbare Nardenöl an diesem Jesus und so weiter. Und dann, weißt du, die Leute haben die Nase gerümpft. Und manchmal vielleicht rümpfen die Leute über dich, über dein Leben, deine Arbeit, deinen Dienst, die Nase. Na, was ist das, dass diese kleine Kinder den Hintern abputzen? Oder was ist das für, und so weiter, jemand Schwaches, Armes über die Straße zu helfen oder alten Menschen über die Straße zu helfen. Was ist das? Weißt du, die große Sache ist, was ist das? Und Jesus sagt zu dieser Magdalena, das, was sie getan hat, hat sie an mir getan. Und überall auf dieser Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird von dieser Frau berichtet. Denn sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und die Sache ist, tun wir gute Werke an Jesus? Dienen wir Jesus? Leben wir für Jesus? Arbeiten wir für Jesus? Nicht für die Gemeinde, nicht für den Pastor, nicht für Bruder, nicht für Schwester, für Jesus. Und dann hat es bleibenden Wert. Geben wir für Jesus. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir dir dienen dürfen. Und zwar mit Freude, mit Begeisterung, mit Hingabe. Und wir wissen eines, was wir den Geringsten einem getan haben, haben wir dir getan. Von deinen Geringsten. Hilf, dass wir diese Menschen finden, die du für gering achtest, die manchmal vielleicht verachtet sind, so Randsiedler, ausgestoßene, verachtete Menschen, die ja keinen Lebenssinn haben, keinen Lebenswert haben. Herr, hilf uns, dass wir diese Menschen finden, diesen Menschen begegnen durch deine Liebe. Führ uns zusammen, Herr, mit Menschen, die deine Hilfe benötigen, die zu dir schreien. Herr, und wir möchten diesen Menschen dienen. Wir wollen nicht verdienen, sondern wir wollen zuerst mal dienen. Und das ist, was belohnt wird. Das ist, was unterm Strich bleibt. Das ist, was wir mit unseren Pfunden erwirtschaftet haben. Und das, was wir für dich erwirtschaften, Herr, das bleibt in Ewigkeit. Halleluja. Ich segne all die, die dein Wort gehört haben. Und gib uns eine Vision. Gib uns eine Vision für unser Leben. Dass wir ein Ziel haben, egal wo. Und dass wir nicht hier das, was Irdisches suchen, sondern das Ewige, das Bleibende suchen und finden. In Jesu Namen. Amen.